Please, Spock, do me a favor. And don't say it's fascinating.
No. But it is interesting.
SharePoint Podcast, Ausgabe 319 vom 4.3.2015. SharePoint Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 319. Ausgabe des SharePoint Podcast unter dem Motto Live Long and Prosper, Mr. Spock. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich erkannt haben am Anfang. Leonard Nimoy, bekannt als Mr. Spock. Er ist letzte Woche gestorben und dabei dachte ich immer, die Vulkanier wären unsterblich. Jetzt wird er halt irgendwo im Weltraum schweben. Immer etwas komisch, wenn so Ikonen der Nerdkultur, naja, Ikonen der Popkultur, ja, wenn die dann einmal nicht mehr da sind. Aber so ist das Leben. That's life, wie Frankie Boy mal gesungen hat. So, ehe ich jetzt hier in lange Philosophien komme, kurz zwei Tipps für Veranstalter und dann geht's heute wieder mal in ein richtig cooles Thema, denn ich habe Markus Rath zu Gast und die hier öfter schon im SharePoint-Podcast dabei sind, die wissen, wenn Markus kommt, dann ist das Thema Business Intelligence, SQL, Big Data und halt alles, was um ganz viele Daten sich dreht, Top-Thema dieses Podcasts und genau das werden wir auch gleich etwas ausführlicher beleuchten. Vorher, wie gesagt, zwei Tipps für Veranstaltungen. Das eine ist, am Wochenende in Berlin findet mal wieder ein Barcamp statt, ein offenes Barcamp. Ich glaube, das letzte gab es irgendwie 2008 oder so, schon ganz lange her. Ich werde mit auf diesem Event sein, dort vielleicht auch einen Vortrag halten. Und ich werde über Spreaker versuchen, ein paar Live-Interviews direkt online zu streamen. Schaut also, falls ihr Interesse habt, am Wochenende mal am Samstag oder am Sonntag auf die SharePoint-Podcast-Seite. Da wird es einen Player geben, wo man das live hören kann. Und das bei Spreaker geht es ja so, es wird live gestreamt, aber ist dann natürlich auch gleich on-demand zur Verfügung. Man kann es also auch nachhören. Gucken, ob es alles so klappt. Freue mich schon drauf. Wird bestimmt eine spannende Veranstaltung. Da haben sich, glaube ich, knapp 200 Leute mittlerweile angemeldet. Also Barcamp Berlin ist leider ausgebucht, aber ich werde davon berichten und gucken, was man da machen kann. Und vielleicht ist eigentlich auch mal ein technischer Test, um zu sehen, wie gut man dann so eine Live-Situation von einer Veranstaltung auch über so einen Audiokanal rüberbringen kann. Okay, das ist nächstes Wochenende. Und dann steht ja die CeBIT bevor. Oh, dazu habe ich noch ein paar Freikarten, falls also jemand hingehen möchte und noch eine Karte haben möchte, sharepointpodcast@outlook.de, einfach bitte mir schicken und ich schicke dann noch, solange der Vorrat reicht, einen entsprechenden Zugriffscode vor. Die habe ich von Microsoft gesponsert bekommen, die Eintrittskarten. Und dann bin ich selber auf der CeBIT, einmal am 17.03. um 11.20 Uhr in der Halle 4 auf einem Expert-Panel im Rahmen der Social Business Arena. Titel dieses Panels ist Verirrt im Intranetwald, der Brotkrumenpfad zur richtigen Lösung. Ja, da müssen wir uns dann als Hänsel und Gretel betätigen und die Brotkrumen aufsuchen. Ja, ist ein Expert-Panel. Die CeBIT Social Business Arena ist ja eine Teilveranstaltung im Rahmen der CeBIT. Findet vom Montag bis Mittwoch statt und auf cebitsocialbusiness.de findet ihr alle Informationen. Da gibt es ganz viele Panels und Expertengespräche und die ganze Social Business Branche ist da und alle tummeln sich. Hatte ich schon gesagt, dass es diesmal in Halle 4 ist? Ja, ne? Die sind umgezogen aus Halle 6 in Halle 4, also direkt in der Halle, wo auch Microsoft und SAP und glaube ich Telekom sind, also ein bisschen prominenter platziert. Social Business Arena auf der CeBIT 2015. Ich werde natürlich auch von dort podcasten. Ich habe mich auch schon mit Markus Rath verabredet. Der ist nämlich wieder da und macht Standdienst bei Microsoft. Und das gibt mir jetzt die wahnsinnige Überleitung zu unserem Talk. Denn ich habe wieder mal Markus besucht bei der Ceteris AG hier an der Janowitzbrücke in Berlin. Gibt es einen alten Song für an der Janowitzbrücke, an der Janowitzbrücke. Ich suche den mal raus bei Gelegenheit. Ja, da war ich jedenfalls da. Und ja, wir haben wieder mal das Thema BI aufbereitet. Wie ist der aktuelle Stand da? Wie sieht's mit der Cloud aus? Und wir haben ein neues Thema mal abgehandelt, hat mich der Markus drauf gebracht. Azure ML. Ja, und was es damit, wie gesagt, alles auf sich hat, das jetzt im Gespräch mit dem Markus. Grüße, Markus Rahn.
Hallo, freue mich, wieder dabei zu sein.
Ja, schön, immer mit dir mal wieder ein Refresh seines Wissens über das Thema BISQL und allem anderen zu machen. Wobei ich gerade ein Schlüsselerlebnis hatte. Ich konnte dir sagen, es gibt eine Ignite. Wie ist es denn möglich, dass dieser neue Mega-Event von Microsoft, der Anfang Mai in Chicago stattfinden wird und der so alle möglichen Konferenzen unter ein Dach bringt, bei dir bisher völlig vorbeigegangen ist?
Ja, man hat mich einfach nicht entzündet, wie der Name schon sagt. Es ist ja auch eine Tendenz bei Microsoft, immer die Konferenzen immer umfassender zu machen. Dadurch entsteht natürlich so eine Monster-Ignite und so. Und wenn man aber eigentlich sich nur für ein bestimmtes Thema zugehörig fühlt, dann wird es eben schwierig. Ne? Also wenn zum Beispiel, wir hatten ja jetzt gerade von PaaS Deutschland SQL-Server-Konferenz und da kamen die Leute natürlich, wie sie immer kommen. Da brauchst du nur einmal den Namen des Produkts hochzuhalten, in Massen sind sie da und hören alle zu. Und es war richtig toll. Wir hatten internationale Sprecher wie noch nie. Ja, und jede Menge Teilnehmer, weil alle sofort ihre Technologie, das, was sie jeden Tag machen, sofort wiedererkennen. Wenn da so ein Riesenbegriff Ignite drüber steht, Gott, da kann ja alles Mögliche sein.
Ist interessant. Ja, ich sage mal, allein der Beifang müsste dich ja schon darauf hinhören. Weil es müsste auch ein Newsletter irgendwo. Aber gut,
ich habe das gecheckt.
Ich glaube, wir müssen das an die Microsoft Marketingabteilung weitergeben, dass da noch Lücken in der Kommunikation sind.
Absolut. Die Partner müssen angezündet werden.
Genau. Mhm. Du verschließt dich dann vielleicht auch den modernen Kommunikationsmedien. Obwohl, wir haben ja auch schon über Yammer geredet.
Das stimmt. Und ich nutze ja mein internes Yammer. Ich finde es aber nach wie vor zu schwierig, quasi zwischen Accounts zu wechseln. Man muss ja bei Yammer dann, wenn man in einer ganz anderen Gruppe mit einem ganz anderen Account drin ist, muss man ja, was ja geht in den meisten Oberflächen, muss man komplett einmal umwechseln. Mobile Clients können das, glaube ich, nicht, aber eben, oder nur sehr mühsam, aber eben, sonst musst du es im Web machen.
Also, das ist anstrengend. Der Android-Client konnte das mal sehr gut, der konnte sogar mehrere Netzwerke parallel. Ja. Das ist aber irgendwie bei einem Update rausgeflogen.
Oh, gibt's sogar das
nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen. Schlecht. Aber ich bin sowieso nicht so, na ist egal, anderes Thema. Denn wir wollen uns ja heute über das ganze Thema der Datenwelt, der Datenaufbereitung unterhalten. Und ein Stichwort, was mir da als erstes ankommt, ist Power BI. Wie sieht's denn überhaupt mit diesem ganzen Thema BI, Power BI, Office 365 aus? Was ist da der aktuelle Stand, seitdem wir uns vor einem halben Jahr das letzte Mal unterhalten haben?
Ja, da geht's ab wie nix, nicht anders zu erwarten. Ich meine, Microsoft hat ja immer nur einigermaßen begrenzte Entwicklerressourcen, ne? Glaubt man nicht, größter Softwarehersteller der Welt, aber auch die Leute sind nur begrenzt. Zum Beispiel hatten die ja historisch mal ein Team, damals waren es mal etwa 70 Leute, die am SQL-Server selber gearbeitet haben. Und ja, also jetzt am SQL-Server selbst arbeiten im Moment natürlich deutlich weniger Leute, weil alle eben irgendwelche Cloud-Technologien halt machen. Und darunter vor allem Power BI. Da geht's eben weiter wie verrückt. Und dabei geht's nicht nur darum, was ja jeder mittlerweile schon kennen sollte. Ich nehme mein Excel, ich mache Power Pivot auf, das ist ja schon drin in meinem Excel. Ich baue mir ein Modell, ich mache vielleicht schicke animierte Grafiken mit Power View drauf. Wenn die Daten noch nicht ganz sauber sind, nehme ich Power Query, mache sie damit sauber, lade sie ins Modell rein. Das ist ja on-premise, ne? Das ist ja in meinem lokalen Excel drin.
Das haben wir auch schon mehrfach hier besprochen. Genau. Also da können wir tatsächlich mal auf einen alten Podcast nochmal verweisen. Wer sich also da nochmal Grundlagen ein will, der kann nochmal was Älteres rein. Aber wie
sieht es jetzt weiter aus? Und jetzt sieht es weiter. Also es geht ja darum, dass ich das, was ich da mache, ja, im Moment in meinem Excel mache, dass ich das dann veröffentliche. Ja. Und hier an der Stelle gibt es zwei ganz entscheidende Schritte bei Microsoft. Der eine Schritt ist weg von Excel. Ja. Natürlich bleibt in Excel auch ein Power Pivot drin, das ist völlig klar. Aber wer weiß, wie langsam die Versionsupdates kommen bei einer echten Office-Anwendung. Ja. Der wird es begrüßen, dass das Entwicklungsteam sich ab jetzt entschieden hat, es wird einen eigenen Power BI-Client geben. Eigenen Power BI Client, Power BI Designer genannt. Ja, den Client braucht also, der Name Designer deutet es an, nur derjenige, der so ein Modell bauen will, der so Auswertungen bauen will, betrachten kann man sie einfach so dann nachher in SharePoint Online einfach angucken. Ja, diesen Client, im Moment kann man den leider, gibt es ihn nur in einer ganz frühen Preview, nur von amerikanischen E-Mail-Adressen aus verwendbar, aber es wird sich eigentlich sehr, sehr bald ändern, also in Kürze auch in Deutschland in der Preview erhältlich, kann man sich runterladen, lokale Applikationen starten und dann ist dieses Ganze, was man aus Excel eben kennt, dieses Modell bauen, Daten sauber machen, Berichte bauen, ist dann letztendlich in diesem eigenen neuen Client drin. Und damit wird es viel schneller aktualisiert, als wenn es im Office bleiben würde. Ja, und das eröffnet nochmal neue Möglichkeiten. Die Software war manchmal, ganz ehrlich, nicht so sehr stabil. Mhm. Ja, und gerade bei großen Datenmengen, dann flog einem das um die Ohren, dann war die Solution, die man gebaut hat, war dann kaputt. Ganz doof. Und jetzt kann es eben stabiler werden, weil schnellere Updates möglich sind.
Was kannst du denn damit machen?
Naja, erstmal alles, was du vorher auch in Excel machen konntest, aber da sind ein paar schon fertige Sachen drin, die echt recht faszinierend sind. Zum Beispiel bei Power Query, das ist ja so ein Datenladewerkzeug. Ja, ich kann ja auch Power Pivot direkt auf irgendeine hübsche, saubere Tabelle machen, kann ich direkt mein Modell auf die Tabelle aufbauen, aber ja, nicht alle Tabellen tun uns denen gefallen und sind hübsch und sauber. Und nicht immer verstehe ich, was wo in der Tabelle drin ist, auch das könnte ja ein Problem sein. Da gibt es, wenn man jetzt bei in diesem Power BI Designer auf Get Data geht, also was gibt's für Datenquellen, dann rauscht's aber wirklich. Ne? Also zum Beispiel habe ich sofort die Datenquellen Azure Blob Storage, Azure Table Storage, kann ich sofort als Datenquelle benutzen für meine Auswertung. HDFS logischerweise aus dem Hadoop-Umfeld kann ich nutzen, aber auch ganz andere Geschichten wie Facebook zum Beispiel. Mhm. Das beeindruckt den Chef, wenn man sagen kann, ich lade hier immer in Facebook, was über unser Produkt gesagt wird oder so. Exchange ist doch mal auch nicht schlecht, ja. Ich kann mich zum Exchange verbinden und kann mir dort alles rausholen, ja. Wie viele E-Mails sind in welcher Inbox und das werte ich dann alles aus und so weiter. Das Active Directory, das ist eine Datenquelle, die wird, glaube ich, gerne mal genutzt für irgendwas, ja. Schon allein, wenn ich eine aktualisierte Mitarbeiterliste brauche und in welcher Abteilung ist der gerade tätig, beste Quelle ist das Active Directory, ja. Solche zusätzlichen Datenquellen, das sind nicht mehr nur die Klassiker wie, weiß ich nicht, hier meine SQL-Datenbank, meine Access-Datenbank, mein CSV und Textfile, sondern wirklich eben solche Datenquellen, die zum Teil auch aus der Cloud kommen, aber natürlich auch on-premise sind.
Ja. Heißt es, dass ich mir zum Beispiel, weil du sagst Facebook-Integration, so ein, mit dem Power BI so ein Social Monitoring Tool bauen kann?
Aber logisch, das macht doch richtig Spaß. Ja, eine Sache haben sie bei Power BI leider vergessen, das werden die irgendwann nochmal nachholen müssen. Das ist bei dieser schicken Visualisierung mit Power View, wo die Grafiken so animiert sind, sieht auch echt rattenscharf aus. Das Problem ist, was sie vergessen haben, ist, dass das Ding nicht auf das arbeitet quasi nicht auf Live-Daten. Es aktualisiert sich also nie von selbst. Das, wenn du draufklickst, dann ändert sich sofort und ist total animiert und klasse, aber du kannst eben nicht sagen, hier fließen Daten rein, ich stelle das rauf und dann bewegt sich das permanent. Ja, also zum Beispiel, wenn man eine ganz banale Kurve machen will, wie viele Tweets gibt's gerade zu meinem Produkt oder wie viele Facebook-Likes bekomme ich gerade, dann muss ich diese Kurve quasi manuell aktualisieren. Man kann das nicht als Monitoring benutzen quasi. Ja, das kommt vielleicht noch.
Erinnert mich ein bisschen an die Quantenphysik, wo ja die Beobachtung sozusagen erst die Unschärfe feststellt.
Ja, genau. Aber ob das jetzt unscharf macht oder nicht, ich könnte im Moment gar nicht zugucken. Ich müsste immer mal gelegentlich klicken, einen Filter ändern oder so, um zu sehen, dass da was Neues drin ist. Ne?
Du hast mir, glaube ich, auch erzählt, man kann sich auch an Datenquellen so wie CRM und sowas anklemmen.
Ja, das ist eben auch was ganz neu jetzt dabei ist. Microsoft hat es ja schon seit einiger Zeit groß verbreitet. Es ist doch ganz klar, wenn ich jetzt meine Power BI-Analyse gemacht habe und ich publiziere die online, ja, zum Beispiel im SharePoint Online, dann ist ja die Frage, wie aktualisiert sich das Ding denn? Ja? Und es gibt eine Lösung, wie sie sich gegen On-Premise-Daten aktualisiert, davon später mehr. Das ist schon sehr wichtig. Aber das Spannende, was Microsoft viel interessanter findet, ist, jeder, der irgendwelche Daten heute in der Cloud hat und sie nicht analysieren kann, weil er irgendwie die Struktur nicht versteht oder keinen lokalen Server mehr hat oder was auch immer, der kriegt, wenn alles gut klappt, kriegt quasi eine fertige Power BI-Lösung angeboten. Und das kann er schon heute tun. Also ich gehe in diese Preview und ich sage, gib mir mal Daten aus meinem Salesforce. Einfach so. Ich gebe nur meine Salesforce-Kennung an. Ja, und die Daten sind ja auch in der Cloud. Dann verbindet sich mein Power BI dahin, zieht alles runter an Daten, was aus meinem Salesforce kommt, lädt es in ein Modell, was dann auch automatisch aktualisiert werden kann und hat richtig scharfe Grafiken oben drauf. Und schicke Grafiken, das können sie ja nun wirklich. Also das sieht, also dann kriegt man so ein kleines hübsches Dashboard, wo ich genau sehen kann, welche Vertriebler machen wie viel Umsatz im Moment. Ja. Das gilt für Salesforce. Das gilt, ich kann meine IT überwachen, wenn die mit Zendesk arbeiten, wenn die also ihre Tickets webbasiert in der Cloud halt abarbeiten. Auch das kann ich, da kriege ich sofort ein Dashboard drauf. Zack, was macht meine IT gerade?
Wo kommen diese Konnektoren her? Die Microsoft gebaut oder hat dann zum Beispiel Salesforce so einen Konnektor oder was gebaut?
Also im Moment machen die das alles in enger Zusammenarbeit, sage ich mal. Und wenn man die Microsoft dies fragt, dann sagen sie ganz lautstark, this is partner opportunity. Sie sagen, if there ever was a partner opportunity, this is one. Ja, das stimmt natürlich irgendwie auch, wenn man jetzt, also irgendetwas online hat, was online Daten speichert, man will den Leuten irgendeine Analysiermöglichkeit dazu geben, dann wäre natürlich ein super eleganter Weg, sowas zur Verfügung zu stellen. Im Moment sind das ja Sachen, die sind kostenlos dann drin, ne? In der Preview wird es sicherlich auch irgendeine Form geben, später Geld damit zu machen, damit sich das richtig lohnt. Zum Beispiel sowas zu SAP. Ich meine, wer das als erster rausbringt, SAP hat ja jetzt eine Schnittstelle, wo man quasi über eine REST-API Daten direkt aus SAP-Objekten rauslesen kann. Aber gut, das ist dann schwer zu verstehen, was da drin ist. Aber dafür baut man genau ein Modell drauf. Und dann hätte man ein paar schicke Grafiken, vielleicht für einzelne SAP-Module. Das würde wirklich rocken. Nur das und dann eine Verbindung zu SAP Cloud for Customer, also wo das auch in der Cloud liegt, das wäre im Moment die absolute Killerlösung, bin ich mir ganz sicher. Da schrauben schon ganz viele dran.
Also, wieder ein Grund zu sagen, warum man in die Cloud geht.
Ja, wenn man in die Cloud geht, wird man mit offenen Armen empfangen. Hallo, du hast deine Daten bei uns abgelegt, vielen Dank. Jetzt geben wir dir gleich die Analyse dazu. Ja.
Okay, und was machen wir armen Menschen, die auf On-Premise bleiben wollen? Power BI ist jetzt wirklich nur für die Cloud gedacht.
Ja, also genau das Power BI, was man auch extra kaufen muss, das ist ja bislang war es, also natürlich auch mein Power Pivot, auch mein Power View, mein Power Query, das sind im Prinzip alles Excel-Addins, die kann ich lokal verwenden, da zahle ich keinen Cent für, das ist alles On-Premise wie nur was. Und in dem Moment, wenn ich sage, das Ergebnis davon möchte ich im Team kommunizieren, dann war früher vollkommen klar, ich brauche unbedingt einen SharePoint dafür, E3, E4 Plan und so weiter. Und dann muss ich noch on top Power BI Lizenzen kaufen, etwa $10 im Monat pro Nase. Ja, das bleibt so, aber auch diese zwanghafte Verbindung soll sich lösen. Es gibt dann eigene Power BI Sites, die mit dem klassischen SharePoint Online gar nichts mehr zu tun haben. Ich kann sagen, ich mache überhaupt kein SharePoint Online, aber Power BI, ich will meine aktuellen Daten in der Cloud haben, ich will, dass sie alle dort sehen können, die entsprechend berechtigt sind. Das kann ich dann noch machen. Und auch das ist für Microsoft ja marketingmäßig eine ganz tolle Sache. Manche Firmen sagen, SharePoint kommt mir nicht ins Haus, wir haben ein teures Konkurrenzprodukt gekauft, aber dieses Power BI da, ach ja, das können wir ja mal ausprobieren. Ne?
Das ist ja auch so ein Vorteil der Cloud, dass man diese ganzen Dienste, SharePoint ist ja seit 2001 immer eine Plattform gewesen, die alles sozusagen assimiliert hat, alles reingepackt hat. Und jetzt mit der Cloud sieht man, das wird wieder ein einzelnes Service aufgeteilt, was ich natürlich so Häppchen rausnehmen kann, die dann nur speziell etwas machen.
Ja, ganz genau. Und damit eben so ein Moloch, da gibt es ja viele Verweigerungshaltungen auch dagegen. Und das war eben so eine. Ja, und das kann man damit leicht umgehen.
Und jetzt nochmal drauf zurückkommen. Wie ist das jetzt mit Power BI und On-Premise? Du hast ja gesagt, das geht jetzt alles in die Cloud und dann habe ich halt den Client.
Ja, On-Premise geht's natürlich noch, wenn ich jetzt ein klassisches On-Premise SharePoint installiert habe, da kann ich was machen, da kriege ich ja zum Beispiel, aber das sind natürlich Tools, die riechen schon so ein bisschen, die sehen so ein bisschen altbacken aus. Vor ein paar Monaten hat man so eine Power Pivot Gallery, diese Galerie, die da kommt, hat man die noch rattenscharf gefunden. Heute weiß man, das ist Silverlight, wird nicht überall unterstützt und so, ist einfach nicht mehr das letzte und beste. Das kann man sich dann in der Cloud angucken, da heißen die Power BI Sites, die machen im Prinzip dasselbe, das sind so kleine Thumbnails, die zeigen mir meine Berichte an, ohne dass ich sie aufmachen muss, aber es sieht einfach alles viel frischer aus in der Cloud. Mhm. Es gibt es aber auch nach wie vor lokal, keine Frage.
Wie sieht es aus mit Mobil? Du hast es gerade schon ein bisschen angetan.
Ja.
Power BI auf dem iPad, auf dem Android-Tablet.
Ja, also Android-Tablet noch nicht, aber auf dem iPad, also nicht nur auf dem Surface, sondern auch auf dem iPad. Also da feiere ich natürlich ab, dass das jetzt endlich möglich ist. Microsoft hat es ganz lange versprochen und jetzt erst gebracht und das ist aber sehr gut geworden. Schöne Touch-Bedienung für die ganzen Berichte, dafür ist was ja auch irgendwie da. Wenn man sich PowerView mal anguckt, das ist ja total zum Rauftouchen. War aber nicht mal richtig Touch-Enabled, da musste erst einiges gebaut werden, damit das funktioniert. Also Power BI for iOS kann man sich runterladen in der Preview, geht auf dem iPhone und auf dem iPad. Und das Einzige, was ich persönlich als nicht ganz so super empfinde, ist, es funktioniert wirklich immer nur online. Ich muss also jederzeit, wenn ich interaktiv auf so einem Bericht irgendwas mache, ich muss 100% online sein. Ja, also Offline-Funktionalität ist was unsere Kunden sehr, sehr oft auch noch suchen. Aber Microsoft sagt, wir sind überall connected. Wir machen reine Online-Technologie daraus.
Und das ist jetzt aber praktisch eine App für um sich Berichte anzuschauen, aber nicht um jetzt, sagen wir mal, Berichte noch zu bauen oder ähnliches. Das ist mehr so Präsentation.
Genau, Präsentation, ja. Und sie ist eben sehr, sehr interaktiv. Das ist schon super, dass man da eben, das ist ja heutzutage eben so, ein reines Reporting wird zwar immer noch sehr viel gemacht, aber gilt als unmodern. Man wünscht sich eben, dass man gleich mit dem Bericht über Touch oder so in Interaktion tritt, wie es eben PowerView ganz gut vormacht. Ja, und das geht dann eben auch auf dem iPhone oder auf dem iPad.
Aber du hast gesagt, Power BI ist jetzt noch in dieser Version jetzt noch in der Preview, ja, noch nicht überall verfügbar oder zumindest nur in den USA verfügbar, aber kommt demnächst dann auch irgendwann mal.
In Kürze auch als deutsche Preview und dann irgendwann natürlich auch zu kaufen und dann auch die Lizenzbedingungen sind noch nicht ganz raus, aber dann wird es eben möglich sein zu sagen, ich kaufe wirklich nur diese Funktionalität Power BI, ich installiere mir den Designer, völlig egal, was für eine lokale Office-Version ich habe, ich arbeite mit dem Designer, das Ergebnis lade ich hoch in die Cloud, um es dort zu teilen, hat aber nichts mit meinem SharePoint Online zu tun, also im Grunde hoffentlich treffen wir uns dann auch noch, wenn das erstmal soweit ist, weil das kriegt jetzt wirklich so einen kleinen Insel-Charakter, ja. Aber man erwartet eben dadurch schnellere Evolutionszyklen.
Vielleicht wird es ja bei diesem riesen Ignite-Event gelaunt. Hatte ich davon schon erzählt?
Genau, ja, das könnte sein. Okay. Das sollte man sein. Ja, genau.
Gut.
Und es gibt noch was Interessantes, was die Oberfläche angeht. Es gibt neue Power BI Dashboards. Ja. Und der Begriff Power BI Dashboards, der gilt zunächst mal als irreführend, aber er deutet auf eine neue Art hin, wie man möchte, dass der Business-User mit seinen Daten arbeitet. Das funktioniert so. Also ich habe Power View Berichte, die zeigen irgendwas, ja. Die zeigen keine Ahnung, wie viele Pakete ich gerade zugestellt bekommen habe oder wie viel, was für Stückzahlen ich produziert habe auf meinen Geräten oder irgendwas Schickes zeigen die halt an. Ich gucke mir diesen Bericht dazu an, ja. Der ist so, zum Beispiel bei Power View ist es relativ typisch, dass es vielleicht mehrere Grafiken sind und so weiter. Ich filter ein bisschen drauf rum und dann stelle ich fest, oh verfluchte Axt, diese Maschine da, die fällt ja dauernd aus und schafft dann ihre Produktionsstückzahlen nicht. Da muss ich in Zukunft drauf achten. Und dann gibt es einfach einen Knopf, der sagt Pin to your Dashboard. Und dann wird diese Grafik genommen, wird aus dem Power View rausgenommen und dopp, erscheint immer auf meinem Einstiegs-Dashboard ab jetzt. Und dann kann ich sie wunderbar beobachten, ne? Weil die Daten aktualisieren sich ja automatisch. Das heißt, ich gucke dann wieder rauf am nächsten Morgen und sehe, ach, heute ist die Maschine ein bisschen besser und so weiter. Ich kann mir also alle meine Sorgenkinder nehmen, ja, wenn ich die irgendwo anders im Reporting entdecke, soll auch mal für Reporting-Services unterstützt werden, für diese alte Technologie, aber auch das soll kommen, ja. Und dann sagt man, dieses Ding möchte ich gern nachverfolgen und schwupp, dann landet auch dieses zweite Sorgenkind auf meinem Dashboard. Ergebnis sollte halt sein, dass die Sachen, die man wirklich täglich im Auge haben will, da muss man nur noch einmal aufs Dashboard gucken und wieder, wenn ich dann sehe, oh, da sieht es aber jetzt deutlich besser aus, gucken wir mal, ob das auch stimmt, dann kann ich direkt auf den Bericht wieder, also auf diesen Teil des Dashboards raufklicken und dann bin ich wieder im Detailbericht. Normalerweise baut so eine Dashboards die IT und da baut sie sich der Fachanwender in der Analyse selber. Ne? Bis hin zu dieses schicke Power BI Q&A, Questions and Answers. Das muss man einfach mal gesehen haben. Das ist super, super spannend, dass man einfach in ein Textfeld, leider im Moment nur auf Englisch, Fragen über seine Daten eintippt. Ja, schon während des Eintippens deutet er an, dass er meine Daten kennt und versteht. Ja, zeigt mir Power BI eben die Antwort auf die Frage an. IBM hat ja dieses Watson. Ja, und sowas hat eben Microsoft auch mit Power BI Q&A. Mhm. Ja, wobei der jetzt nicht versucht, die Zukunft vorherzusagen. Watson macht ja auch noch Zukunftsvorhersagen. Q&A kann einfach nur aktuelle Fragen über meine Daten beantworten. Also sprich, keine Ahnung, wenn der Geschäftsführer da sitzt und sich sagt, verdammter Mist, irgendwie wird in irgendeiner Niederlassung irgendein Produkt zu wenig verkauft, ich weiß aber nicht welches und wie, ehe ich jetzt meine IT-Frage nach der Analyse, tippe ich einfach mal die Fragen ein. Und dann kommt da vielleicht eine Grafik bei raus. Grafik übrigens, weil Q&A auch selber entscheidet. Wenn ich zum Beispiel sage, irgendwie by year, wenn ich das in meiner Frage verändere, wenn ich so show me Umsatz by year, da kann ja so ein Deutsch-Englisch-Misch entstehen, dann macht er automatisch eine Liniengrafik, weil by year weiß ich doch, das mache ich lieber mit Linien zum Beispiel. Ja. Und wenn ich darüber eine spannende Sache gefunden habe, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt aber wirklich hingucken, dann heißt es wieder pin to my dashboard, schwupp, und auch dieser kleine Bericht, der da entstanden ist, wird ab jetzt immer auf meinem Dashboard zur Verfügung stehen als allererstes.
Nun weiß ich ja aus, und du hast es gerade angesprochen, aus unseren vorigen Gesprächen immer, du hast uns immer so den Mund wässrig gemacht mit den tollen Funktionen. Und wenn ich dich immer gefragt habe, kann ich das selber bauen, dann kam immer, ja, im Prinzip, du müsstest eigentlich alles Mögliche wissen. Ist das denn einfacher geworden? Du hast schon gerade gesagt, mit dem PIN, aber wenn du heute so ein Power BI Dashboard baust, ich meine, wenn du da an externe Datenquellen rangehst, bis das Ganze zusammengestellt ist, da brauchst du auch noch einen Spezialisten.
Also muss ich aus meiner praktischen Erfahrung der letzten Monate ganz klar sagen, also offiziell sagt natürlich Microsoft nein, weil es ist ja Self-Service BI und wir haben überall Fachanwender, die sich auch mit Datenstrukturen super auskennen und die das auch zusammen, diese Mash-ups, dieses Zusammenfügen von Daten aus verschiedenen Quellen auch selber hinkriegen. Ja, vordergründig würde ich das auch bejahen. Das haben die ja alle in Excel jahrelang schon mit dem S-Verweis gemacht. Also irgend sowas geht schon. Aber je komplexer die Datenquelle, desto mehr ist der Endanwender auch aus unserer Sicht ganz klar überfordert. Was er vielleicht schafft, ist, wenn er ein sauberes Data Warehouse oder so hat, ja, wo klare Stammdaten, Bewegungsdaten drin sind, alles schon sauber, hübsch für ihn vorbereitet, vielleicht sogar schon lesbare Spaltennamen, dann kriegt er das hin. Aber so richtig Spaß hat er da auch nicht dran. Also die Tendenz bei den Anwendern ist trotzdem ist stark zu sagen, ja, ja, ich weiß schon, das ist Self-Service, aber hey, machen Sie mir doch mal hier den Bericht und so. Ne? Und dann legen Sie nur Wert darauf, dass Sie später den Bericht auch anpassen können, dass Sie auch mal irgendwie eine eigene Kennzahl berechnen und reinziehen können. Aber das richtige Selbstbauen von solchen Analysemodellen, wie es technisch möglich ist, da meine ich, da bleiben die meisten Power-User außen vor.
Helfen da diese Templates, wo du sagst, hast zum Beispiel dieses Salesforce-Template, dass das im Grunde genommen ist, jemand hat dieses Template gebaut, aber ich als Anwender sage, okay, jetzt möchte ich ziehe mir das Template rein und dann kann ich darauf arbeiten?
Das ist genau das Geniale. Da ist das alles schon drin. Alles mit drin und ich könnte es dann bestenfalls noch anpassen. Ne? Es ist ja dann eine Datenquelle mit eigenen Berichten und so weiter. Jetzt könnte ich sagen, okay, neben dem Salesforce möchte ich auch noch mein lokales Active Directory dagegen spielen, damit ich meine Vertriebler, keine Ahnung, vielleicht habe ich eine lokale Zuordnung zu Teams und die habe ich nur im Active Directory. Diesen Mashup kann ich dann als nächstes selber machen. Auch da meine Vermutung, das werden nur die hartgesottensten Power-User selber machen. Die meisten werden doch sich aus der IT Hilfe holen. Ja, aber das geht damit natürlich.
Lass uns mal ein bisschen weiter gucken. Wir haben ja schon gesagt, das ganze Power BI läuft vorzugsweise in der Cloud. Wie sieht denn so in diesem ganzen BI-Thema das Bereich Cloud versus On-Premise aus? Gibt da überhaupt On-Premise noch was? Passiert da noch was?
Ja, klar. Also On-Premise ist natürlich nicht tot. Ja, also es riecht noch nicht mal komisch. Es ist halt nur so ein bisschen Stillruht der See für eine ganze Zeit gewesen. Und das ganz klar, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, es geht einfach um Anzahl Entwickler. Wenn also eine Riesenmenge Entwickler an anderen Themen tätig sind, eben zum Beispiel Power BI in der Cloud zu machen oder so, dann bauen die erstmal keine On-Premise-Funktionalitäten. Aber es steht uns ja ein SQL-Server, eine neue Version, langfristig ins Haus. Und da werden wir wieder sehen, dass eine ganze Reihe von Features natürlich auch kommen und auch On-Premise kommen. Ja, denken wir mal an die vielen Menschen, die den SQL-Server lizenziert haben über eine Software Assurance. Die dürfen ja für den Zeitraum, wie ihr Vertrag läuft, immer die neueste Version verwenden. Und Microsoft verspricht uns, alle 2 Jahre kommt eine neue SQL-Server-Version, schon damit diese Leute einmal zu ihrer Vertragslaufzeit das auch benutzen können, was sie sich da gekauft haben. Kostenlos die neue Version zu verwenden. Und die wird kommen. Und da sind auch on-premise eine Menge spannende Sachen nach wie vor drin. Ne? Und dann darf man nicht vergessen, der liebstes Spielzeug im Moment, alle Datenbanker sind ja ganz ekstatisch, wenn sie mal das Parallel Data Warehouse nutzen können. Also sprich diese Monster Appliance, die man sich ins Rechenzentrum stellt, die mit riesigen Datenmengen analysemäßig locker klarkommt, die jetzt sogar auch Hadoop kann in derselben Box drin, also Hadoop-Analyse gleich neben relationalen Datenbanken. Und dadurch heißt sie jetzt auch nicht mehr nur PDW, jetzt heißt sie auch APS, ja, weil sie eben ein Platform-System jetzt ist, ja, weil sie eben gleichzeitig unstrukturierte und strukturierte Daten verarbeiten kann. Ja, dieses Ding mit seinen riesen Datenmengen, das ist natürlich eine On-Premise-Technologie par excellence. Da kommt jetzt demnächst erstmal eine Cloud-Version. Also da geht es sogar bei solchen Fällen mal den Weg andersrum, weil sonst ja immer Cloud first, ne? Aber das ist natürlich auch die Frage. Die Datenmengen, die so ein Monster verarbeiten kann, die hat man zuallererst mal on-premise vorliegen. Und bis man die in der Cloud hat, ja, das ist schon einfach von der Latenz her manchmal nicht schnell genug.
Ich verweise da mal auf unseren letzten Podcast, da haben wir mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Also jetzt sagst du gerade aktualisierte Version. Ihr macht ja auch sehr viel im SQL-Bereich. Wie weit gehen denn die SQL-Versionen bei euren Kunden zurück? Sind die alle gleich auf der neuesten Version oder wie viel SQL-Server in Historie habt ihr da noch zu maintainen, zu pflegen?
Also jeder, der gerade mit SQL zu tun hat, der wird das schon mitbekommen haben. Der gute alte SQL-Server 2005 geht aus dem Support. Mhm. Ja, den haben sie schon jahrelang verlängert, immer noch eine Grace Period und so, und jetzt ist wirklich vorbei. Ich glaube im April oder so. Also jedenfalls dann ist echt Schluss. Ja, und da müssen so viele Leute angesprochen werden und mal über ein neues Konzept nachdenken. Es ist wirklich erstaunlich. Also im Mittelstand läuft 2005 wie eine Bombe. Mhm. Jeder, der sowas wie BI gemacht hat, der ist eigentlich schon mindestens auf der Version 2008 R2 oder so. Ja, und unterhalb von der fangen wir auch gar nicht mehr an. Mhm. Ja, wer eine reine Datenbank gebraucht hat, im Grunde so ein bisschen erwachseneres Access, der ist mit dem 2005er derartig gut gelaufen, ja, dass er eben heute noch glücklich damit ist. Ja, der muss jetzt auch drüber nachdenken, wo gehe ich hin, was mache ich? Und dann gehen sie eben schon auf die neueren Versionen.
Was war vor dem 2005er? War das 2000 gleich?
Ja, oder? Genau.
Gibt es da auch noch welche, die darauf arbeiten?
Gerüchteweise ja, aber die sind ja schon längst aus jeder Form von Support raus. Das sind meistens irgendwelche isolierten Maschinen, die gar keine Anschlüsse mehr nach draußen haben. Wir hatten bis vor ein paar Jahren noch einen Kunden, der sogar BI noch auf dem 2000er, also auch das gab es ja schon, Server gemacht hat. Das war aber eine so unterschiedliche Technologie, dass der einfach überhaupt keine Kräfte mehr bekommen hat, die ihn unterstützen konnten. Weil alle gesagt haben, ja, wenn ich Berufsanfänger bin, dann lerne ich doch nicht den alten Kram, den keiner mehr benutzt. Also er hat wirklich niemanden mehr gefunden, der ihn da bei aller Liebe unterstützen konnte.
Also SQL Server On-Premise geht auf jeden Fall weiter, wird es auch unterstützt werden und macht ja auch Sinn, weil du hast ja tatsächlich Daten. Mhm. Power BI ist ja mehr die Oberfläche, um dann darauf zuzugreifen. Wie sieht's da aus mit On-Premise? Kannst du da irgendwas sagen? Gibt's da irgendwo spezielle Sachen? Wird's da irgendwie, wir reden ja gerade in diesem Bereich Cloud und On-Premise mal von Hybridlösungen.
Ja, das gibt's.
Wie ist das
dann? Also hier hat man also ganz ehrlich, zum Beispiel diese ganzen schönen neuen Power BI Visualisierungen, Dashboards in der Cloud und so weiter, die da hat man immer gesagt, das ist ja super toll, dass ihr uns Modelle liefert, mit denen wir unsere Cloud-Daten ganz super in der Cloud analysieren können. Mhm. Was machen wir aber mit unseren On-Premise-Daten, wenn wir aus irgendeinem verrückten Grunde nicht Lust haben, das alles komplett in die Cloud zu hieven? Ja, da hat Microsoft durchaus ein offenes Ohr gehabt. Ja, es gibt Konnektoren, die ich mir runterladen kann, zu meinen On-Premise-Datenbanken. Entweder, also die traditionelle Variante, wie sie heute noch üblich ist, ist die, dass ich dann ein Datenmodell in der Cloud habe und das aktualisiert sich über die Cloud hinweg, quasi kommt aus der Cloud auf meinen lokalen Datenbankserver, kommt ein Connector runter und holt sich die aktuellen Daten aus SQL oder aus Oracle raus. Das war also der erste Ansatz, der war eigentlich ein bisschen doof, weil da muss man nämlich die ganzen Daten erstmal in die Cloud laden und dort ins Modell. Die bessere Variante, und die war immer gewünscht und die wird kommen jetzt, ist die, dass man aus Power BI in der Cloud heraus sich direkt gegen das Analysis Services, also gegen das Datenmodell oder auch gegen den OLAP Cube, den klassischen, den es ja immer noch geben wird, der lokal on-premise liegt, direkt damit verbinden kann. Und da werden dann nicht die Daten hochgezogen, sondern es kommt quasi aus der Cloud die Abfrage runter, wird lokal ausgeführt und nur die Ergebnisse wandern wieder zurück in die Cloud. Mhm. Ja, und das ist auch gar nicht unvernünftig, weil das Typische für so eine Abfrage bei der Datenanalyse ist ja nicht, gib mir die letzten 300.000 Verkäufe, die ich gemacht habe, das wäre eine total bescheuerte Abfrage. Typisch ist, zeig mir mal, um wie viel Prozent sich die Verkäufe dieser Produktgruppe gegenüber den anderen verbessert haben. Und dann heißt es ja, dass die eigentliche Ergebnismenge ganz klein ist. Mhm. Der hat vielleicht lokal Terabytes von Daten durchsucht, aber das, was ich im Ergebnis habe, sind vielleicht noch, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Zahlenwerte, die sind mal eben fix in die Cloud übertragen. Mhm. Und diese Lösung wird kommen und das dient natürlich allen zur Beruhigung, die gesagt haben, ich gebe doch meine wichtigen, schwierigen Daten nicht in die Cloud. Ja, die können ab jetzt den Connector installieren und dann werden eben nur einzelne Abfragen gegen ihre Daten abgefeuert. Nur die Ergebnisse davon kommen dann in die Cloud. Mhm. Und werden auch nicht gespeichert, sondern nur angezeigt.
Also hat man da auch hybride Szenarien in die Richtung.
Richtig, ganz easy.
Siehst du noch was, wenn man so ein, zwei Jahre oder bestimmte Entwicklungen vorausschaust in dem Bereich SQL BI? Was kommt noch? Was sind so die Themen, die ihr bei euch in eurer Blase diskutiert? Wir reden ja von Blasen. Ich habe schon erzählt, es gibt eine Ignite.
Ja, hast du richtig, die Ignite, ja, schön.
Die sitzt ja Gibt es noch ein paar Themen, die ihr da diskutiert?
Ja, also in unserer Blase hier, ja, also wir Datenfreaks, wir sagen ja schon seit Jahren, sagen wir immer, Leute, Data Mining, das ist das nächste große Ding. Das kommt als Riesennummer ganz bald. Das sagen wir etwa seit 15 Jahren. Ja, und es ist nicht gekommen. Und jetzt hat es aber nochmal einen ganz anderen Drive bekommen. Man spricht auch nicht mehr von Data Mining, sondern man spricht von Predictive Analytics oder man spricht von Machine Learning. Mhm. Ja, und es soll einem einfach helfen, diese riesige Datenmenge, Stichwort Big Data, ja, also diese riesige Datenmenge, die heutzutage locker anfällt, noch irgendwie zu was Sinnvollem gebrauchen zu können. Weil ich habe ja Datenmengen, da will sich ja niemand, auch wenn er einen tollen Cube hat oder ein Modell, keiner will sich ransetzen und die interaktiv auswerten.
Das sehen wir auch bei Office 365. Also wenn du sowas hast wie den Office Graph, wie Clutter, wie Delve, das sind ja alles Dinge, oder wie IBM mit Verse macht, dass sie versuchen jetzt die Daten, die sie vor Ort haben, auszuwerten und irgendwas Sinnvolles draus zu generieren, was mir dann persönlich vermutlich weiterhelfen sollte.
Genau. Und das geht eben mit richtigen Daten. Und hier muss man sagen, es ist natürlich in erster Linie für strukturierte Daten geeignet. Oder wenn ich unstrukturierte Daten zum Beispiel in Hadoop oder so habe, dann muss ich mir ja erstmal eine Struktur dafür ausdenken. Also ganz unstrukturiert frisst er die nicht. Aber dann gibt's eben die Technologie Azure ML für Azure Machine Learning. Das ist etwas, was es im Moment natürlich wirklich nur in der Cloud gibt. Ja. Und das kann das gute alte Data Mining, ja, also was man so kennt. Aber das macht das alles eben jetzt in der Cloud, hat eine sehr schöne, benutzerfreundliche, einfache Oberfläche bekommen. Die sieht so ein bisschen aus wie Integration Services, wie man es kennt. Also das spricht, dass man irgendwelche Böppels miteinander verbindet und da fließen dann die Daten lang und da hat man so ein Baukastensystem, wo man quasi seine Daten so ein bisschen mit transformieren kann. Denn natürlich, wenn ich Data Mining oder Machine Learning machen will, sind nicht immer alle Daten gebrauchbar, es ist auch schmutzige drin, falsch formatiert und so weiter. Das kann ich dann mit verschiedenen, wie bei Integration Services, mit dem es aber ansonsten nichts zu tun hat, kann ich es wunderschön sauber machen, filtern und so weiter. Und dann nehme ich die dann gesäuberten, hübschen Daten und lasse daraus Vorhersagen erstellen. Ja, und das ist das, was Data Mining schon immer gemacht hat. Mhm. Er nimmt die Daten, er schaut sich an, ob da irgendwelche Korrelationen drin sind. Er macht das rein numerisch, also ohne irgendwie inhaltlich was zu wissen. Er guckt einfach nach, komisch, wenn jemand das und das gemacht hat, dann in 80% aller Fälle macht er danach das und das. Ja? Und es ist eine Form der Vorhersage aus der Historie, aus den historischen Daten, die er gelesen hat, kann er dann eine Zukunftsvorhersage machen.
Geschieht das automatisch oder gibst du dem da so ein paar Hinweise, was er tun soll?
Nein, du gibst dem Hinweise. Du brauchst immer einen sogenannten Use Case und da habe ich schon viele Leute dran verzweifeln sehen. Ne? Also es gibt große deutsche Unternehmen, da kam jetzt dann der CIO oder noch schlimmer der CEO und sagt, hey, wir machen jetzt Predictive Analytics und wir wollen nächstes Jahr damit Geld verdienen. Und wenn die Leute dann fragen, ja, und was konkret machen wir damit? Dann heißt es, ja, lasst euch mal was einfallen. Mhm. Ja, und das ist genau die Phase, in der wir jetzt gerade sind. Viele Kunden fangen eben an zu überlegen, was kann man sich denn da einfallen lassen? Was ist denn da interessant? Ja, ich sag mal, wir sind ja sehr häufig aktiv im Logistikumfeld. Irgendwie sind uns die Logistiker zugelaufen. Ja, also es ist ja nicht so, dass das historisch schon immer so gewesen wäre, aber haben ja fast mit allen großen Logistikern zu tun. Und was könnten die zum Beispiel machen? Naja, die könnten zum Beispiel einfach mal, bevor sie ein Paket durch die halbe Stadt karren, mal versuchen vorherzusagen, wird der Empfänger dieses Pakets wohl zu Hause sein? Ne? Mhm. Das kann man ja anhand der historischen Daten relativ gut feststellen. Man guckt einfach mal, jemand, der in diesem Stadtbezirk wohnt, innerhalb der Woche zwischen 11 und 14 Uhr, wie hoch ist die Chance, dass der zu Hause ist? Vielleicht kann ich sogar ein paar demografische Daten einbeziehen, wäre natürlich super, wenn ich ungefähr weiß, keine Ahnung, wie alt der ist oder so. Und ein
paar Fitbit-Daten einlesen.
Ja, das wäre schön, wenn ich von seinem Fitband weiß, wann der immer joggen geht. Nee, soweit wird es nicht so schnell kommen. Ja, aber man hat ja bei den Paketlogistikern hat man ja diese historischen Daten. Und man könnte dann eben zum Beispiel sagen, also komisch, die letzten drei, also das ist, da braucht man nicht mal Data Mining für, aber es macht's einem halt, ne? Dass man sagen kann, okay, jemand, der so aufgestellt ist, der diese Attribute, diese Merkmale hat, der ist einfach zum Beispiel vormittags nicht zu Hause. Wenn mein Fahrzeug also bei dem zwischen 11 und 13 Uhr vorbeikommt, na, dann brauche ich das Paket gar nicht erst mitnehmen. Mhm. Da schicke ich dem lieber gleich irgendeine SMS oder eine E-Mail und sage, wo hättest du das denn gern hin? Weil ich brauche es dir nicht zustellen. Das ist nur so ein Beispiel, was man damit eben wirklich in der Praxis auch machen kann.
Du hast mir noch ein anderes Beispiel genannt, was man sich vielleicht auf der CeBIT angucken kann. Mhm. Kurze Anmerkung, wir werden auf der CeBIT uns wieder zusammensetzen und einen kleinen gemeinsamen Podcast machen. Wenn es klappt, kommt der Chris Müller auch noch zu.
Ein Heidenspaß.
Mal gucken.
Mhm. Ja.
Aber du hast mir was erzählt, da wird's. Wer war das? Thyssen?
Ja,
das Thyssen. Was machen die?
ThyssenKrupp Elevators ist das große Beispiel zum Thema Industry 4.0 und Internet of Things. Ja, mhm. Das ist ja marketingmäßig eine ganz große Sache. Im Grunde geht es aber auch da ja nur darum, dass eben auch in der Industrie halt große Datenmengen auflaufen. Wenn diese Datenmengen nicht reichen, dann packt man noch so kleine Devices überall hin, die diese Daten weiter erfassen. Stichwort eben Internet of Things. Und ThyssenKrupp Elevators sind halt Fahrstuhl. Die bauen halt Fahrstühle und sowas. Aber viel spannender ist ja, dass sie eben auch die Pflege, den Support für laufende Fahrstühle eben übernehmen, auch wenn die jemand ganz anders gebaut hat. Mhm. Ja. Und haben mittlerweile so kleine elektronische Devices, die stecken sie dann auch dem guten alten Otis oder Schindler Fahrstuhl, stecken sie die irgendwie hin. Ja, und dann fängt er auch an, Daten über seinen Betrieb, über das, was er macht, zu übermitteln und dann meistens übers LTE-Netzwerk in die Zentrale zu übertragen. Und was dann ThyssenKrupp Elevators machen kann, ist das sogenannte Predictive Maintenance. Also eine Wartung machen, weil das System vorhersagt, Achtung, der wird bald ausfallen. Mhm. Und das System lernt von selber, wann er bald ausfällt. Das System beobachtet eben Fälle, ein Fahrstuhl fällt aus, bleibt stehen. So. Mhm. Ja, und beobachtet die ganzen historischen Fälle und guckt nach, hat es immer, bevor der stehen blieb, irgendwelche Dinge in den Daten gegeben, die darauf hingewiesen haben. Das lernt er dann. Ja, und wenn dann genau diese Anomalität in den Daten, weiß ich, irgendein Sensor wird zu warm oder keine Ahnung, das Ding produziert starke Vibrationen, was immer die messen können. Wenn das dann passiert bei einem Fahrstuhl, den die in der Wartung haben, dann schicken sie eben predictive, also ohne dass es passiert, schicken sie jemanden hin, der, weiß ich nicht, einen Service macht und so, und das Ding bleibt nicht stehen. Und damit haben sie die Verfügbarkeit stark verbessert. Ja, und das ist ein Beispiel, was Microsoft derzeit sehr stark publiziert, weil es eben live ist, funktioniert, Azure ML benutzt. Und auf der CeBIT steht dafür ein 4 Meter hoher Fahrstuhl, den man dann benutzen kann.
Den gucke ich mir an, garantiert. Mhm. Nochmal zum Verständnis. Wie lernt es denn sozusagen? Muss ich jetzt hergehen und sagen, okay, liebes Azure ML, hier sind meine Daten, da gibt's die Sensoren, überwach die mal oder guck mal so, oder schmeiße ich einfach die Daten rein und sage, Azure ML, mach mal und gib mir mal was zurück, was du vermutest?
Also ich muss eine Struktur mir ausdenken. Also ich muss zum Beispiel rauskriegen, was sind denn die wichtigen Attribute in meinen Daten? Also zum Beispiel, weil ich vorhin erzählt habe, das wäre schon ein sehr schwieriger Fall, beispielsweise, wenn bestimmte Vibrationen auftreten, dann gibt's danach den Ausfall. Ja, wie will ich denn das? Also ich muss schon mir überlegen, wie ich diese Vibrationen irgendwie einem Datenbanksystem, sei es strukturiert oder unstrukturiert, wie ich ihm die mitteile.
Ja gut, ich kann ja einen Sensor einbauen, der die Vibrationen aufnimmt und dann gebe ich wahrscheinlich Grenzwerte vor.
Oder? Zum Beispiel. Ja. Oder es wird sogar ganz viel, noch viel mehr gemacht. Wir sind wieder beim Thema Kurvendiskussion. Das habe ich schon in der Schule nicht verstanden. Ich kann mir ja Formeln ausdenken, die diese Kurve transformieren, ja, und auf ganz elementare Elemente reduzieren, ja. Mhm. Und dann plötzlich braucht man auch gar nicht mehr so viel Daten dafür, um so eine komplexe Kurve zu speichern, ja. Und diese paar Daten nehme ich, schmeiße sie einfach in dem Fall bei Azure ML, schmeiße ich sie in die Cloud, ja. Der guckt drauf und lernt einfach die Muster da draus, ja. Und dann sagt er eben, Moment mal, bei diesem, dieser Fahrstuhl, der hat dieses und jenes Bauteil drin, er zeigt die und die bestimmte Vibration, diese Kurvenform, ja. Mhm. Und wenn er die zeigt, dann weiß ich doch schon, da geht bald der Antrieb kaputt. Da kann ich schon mal einen hinschicken.
Wer baut jetzt diese Azure ML-Applikationen? Seid ihr das, diese Datenbankspezialisten, oder brauchst du da gibt's ein eigenes Berufsbild,
oder? Also es ist der berühmte Data Scientist, der da sein Haupt erhebt. Das ist ja, wie wir wissen, der angesagteste Job des 21. Jahrhunderts, Data Scientist, ja. Es braucht schon jemanden. Also ich habe vorhin davon gesprochen, ich muss mir erst eine Struktur ausdenken. Also die Daten müssen ich muss wissen, welche Attribute der beobachten soll, um zum Beispiel zu erkennen, ob da jetzt ein Ausfall passiert oder nicht. Mhm. Ja. Und wenn er nichts vorhersagen kann, na, dann muss ich mir noch ein paar mehr Attribute besorgen. Zum Beispiel, keine Ahnung, dann nehme ich die Außentemperatur mit dazu, weil bei großer Hitze fallen sie vielleicht auch aus. Ja. Ich brauche diese Attribute. Aber dann gibt es verschiedene Algorithmen, mit deren Hilfe er vorhersagen kann. Und dazu gibt es noch keine Automatik. Ich als Data Scientist muss ein sogenanntes Experiment anlegen in Azure ML. Das heißt extra Experiment. Und in diesem Experiment lasse ich in der Regel mehrere Algorithmen gegeneinander antreten. Ich muss gar nicht unbedingt wissen, wie die funktionieren, wobei das ist der Ehrensäbel jedes Data Scientist, dass er dir zu jedem Algorithmus sagen kann, wie er funktioniert. Aber es müsste eigentlich gar nicht sein. Ja, ich nehme die einfach und lasse die alle gegeneinander antreten im Rahmen meines Experiments. Vielleicht nicht alle. Data Scientist ist clever, der macht eine Vorauswahl auf ein paar Algorithmen, die das typischerweise gut erkennen können sollten. So, und dann gucke ich mir einfach an, welcher von diesen Algorithmen hat die Zukunft am besten vorhergesagt? Ja, und dann nehme ich einfach den, der gewonnen hat. Das ist ganz hart. Evolution, Survival of the Fittest. Der beste Algorithmus wird gewinnen und der wird dann produktiv eingesetzt. Produktiv eingesetzt, und das ist sehr schön gemacht, in Azure ML, das mit ein paar Mausklicks wird das gemacht. Dann wird aus diesem Algorithmus und allem, was der gelernt hat, wird ein Webservice. Ja. Mhm. Und dieser Webservice, den kann ich dann könnte ich einfach nehmen und könnte dem Webservice die Daten hochschicken. Ich habe hier einen Fahrstuhl und hier zeige ich dir mal, was dieser Fahrstuhl jetzt gerade an Daten meldet. Ja. Und dann sagt der Webservice, Moment mal, diese Kombination von Daten, da sage ich dir mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, gleich fällt der Türantrieb aus. Ja. Das ist ja genau das, was ich erreichen will. Also was bei Azure ML rauskommt, kann ich mit Hilfe der Azure Cloud sehr schnell produktiv nehmen.
Azure Cloud. Wie komme ich an Azure ML ran? Ist das jetzt ein Dienst, den es da bereits gibt? Oder ist das noch alles im Beta-Preview? Oder wie der Stand
das
der Dinge?
Das hat ganz kürzlich den Preview-Stand verlassen. Also man kann es jetzt real benutzen. Und schon jetzt ist es so, dass an den Universitäten große Begeisterung herrscht dafür. Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, in der ganzen Open-Source-Welt, da gibt es im Moment solche Machine Learning in der Cloud, gibt es Implementierungen, dass es rauscht. Also das ist ein ganz großer Hype. Und Microsoft hat halt den Vorteil, ein sehr etablierter Hersteller zu sein, aber gar nicht unbedingt für dieses Thema. Also die müssen sich da auch erstmal melden und winken und sagen, wir sind auch da und wir können das auch. Was man da sich sehr empfiehlt, ist, man macht sich einfach so ein Azure-Account. Da kann man sich ja so ein ich glaube 30-Tage-Test-Account anlegen.
Ich glaube, es sind mittlerweile 90 Tage.
Das ist nämlich der Witz. Ja. Ich glaube, da steht nach wie vor 30 oder 60 drauf. Real sind es aber 90. Mhm. Ja, also der wird nicht vorher abgeschaltet. Man holt sich den einfach, ja, und dann gibt es ja da mittlerweile Möglichkeiten wie Sand am Meer, was man in Azure machen kann. Man kann sich eine virtuelle Maschine holen, man kann sich einen SQL-Server holen. Die dollsten Dinger. Und da unter dieser langen Liste steht irgendwo auch Azure Machine Learning. Und dann sage ich einfach, will ich machen, klicke ich drauf und dann habe ich diese schöne, einfache Oberfläche, mit der ich dann meine Daten, die auch lokal liegen können, die auch im SQL-Server liegen können, den ich die Daten hochlade und dann mal gucke, was er darauf lernen kann.
Gut, also da habe ich dann praktisch die das, mit dem ich dann sozusagen mein Modell baue, mein Experiment baue. Mein Experiment baue, das kriege ich dann über den Browser und dann fange ich an zu basteln
und lade das hoch. Genau, läuft alles im Browser ganz perfekt. Das ist eine sehr schöne Designoberfläche. Dort kann man es auch starten und dann passiert es aber in Wirklichkeit in der Cloud. Ich kriege halt so ein visuelles Feedback, wie die Daten so durchlaufen, aber passieren tut das Ganze in der Cloud und am Ende kommt dann auch eine ganz schöne Visualisierung raus, wo er einem dann erstmal sagt, was er rausbekommen hat. Mhm. Ja. Und dann gibt es eben diese berühmten Lift-Charts oder Genauigkeitsdiagramme, mit denen man dann grafisch auch sieht, Mensch, dieser Algorithmus, der ist es, neuronale Netze, der kann meine Sachen am besten vorhersagen und dann sage ich, den nehme ich produktiv.
Und die Qualität dieser Vorhersagen hängt von deinen Experimenten ab oder wie schätzt, hast du jetzt schon, hast ja schon Erfahrung damit. Wie ist denn die Qualität der Dinge, die da zurückkommen?
Also sag mal so, der Begriff Experiment für das, was man da baut, ist sehr gut gewählt, weil es kann auch sein, dass du nichts vorhersagen kannst. Mhm. Also es kann auch sein, dass da keine sinnvolle Vorhersage rauskommt oder dass nur das aller offensichtlichste vorhergesagt wird, ne, weil es einfach eine Relation gibt, die so stark ist, dass sie alles andere tot macht. Ja, also
liegt das dann an der Formulierung deines Experiments oder an der Funktionalität oder dessen, was ML überhaupt kann?
Es liegt an der Realität. Also ich habe mal vorhersagen wollen per Data Mining den Umsatz von bestimmten Getränken bei einem Getränke Einzelhändler und da musste man eben feststellen, in dem Moment, wenn es draußen ordentlich warm ist, dann saufen die Leute wie verrückt. Dann sind alles, was du vorher vorhersagen wolltest, ist für die Katz. Und es ging darum, dass man eben einige Zeit in der Zukunft sagen wollte, ich bestelle jetzt mal mehr Berliner Weiße, weil die wird bestimmt bald gebraucht werden. Sobald da eben plötzlich eine Schönwetterzone kam, waren alle Vorhersagen für die Katz, weil das ein so starker Einflussfaktor ist und den kannst du nicht vorhersagen. Also das passiert natürlich immer mal wieder. Aber was wir jetzt an erster Experimenten gemacht haben, ist wirklich so, wenn man einigermaßen signifikante Attribute hat, ja, dann lässt sich daraus ganz super was vorhersagen. Mhm. Also da kommt in der Regel schon, das heißt zwar Experiment, weil man auch sagen kann, oh nö, der hat gar nichts gefunden, aber da kommen meistens schon faszinierende Sachen raus. Und das lässt ja niemand produktiv, wenn man ihm nicht wirklich zeigen kann, live zeigen kann, dass es wirklich ganz erheblich etwas bringt, das einzuführen. Dass man eben zum Beispiel, keine Ahnung, mit einer so und so hohen Wahrscheinlichkeit kann man einen Ausfall vorhersagen. Oder was noch viel wichtiger ist, wenn ich eine teure Werbeaktion mache, irgendwas, ja, dann will ich die ja nicht breit wie damals AOL-CDs aus dem Flugzeug schmeißen, sondern ich will ein bestimmtes Target haben. Ich möchte nur bestimmte Leute ansprechen. Und das kann richtig Geld sparen, wenn ich aufgrund von Merkmalen, die ich habe, besser vorhersagen kann, wer wird darauf ansprechen? Wer ist dafür wirklich ein besserer, ein gut geeigneter Kunde? Ja, und das können die Dinger fantastisch. Und da kann man sich live ausrechnen lassen, wie viel Tausende von Euro man da sparen kann, wenn man eben gleich die richtigen oder die richtigeren Leute anspricht als einfach nur jeden.
Also die Technologie ist da, sie wird einfacher, bedienbarer. Ich glaube, der richtige Einstieg ist, dass ich mir in meinem Unternehmen überlege, was will ich eigentlich wissen?
Genau, was könnte ich vorhersagen? Was könnte da
sein? Was könnte mir helfen in meinem Business-Prozess, um bessere Geschäfte zu machen, meine Kunden besser zu bedienen oder, wie gesagt, kostengünstige Marketingaktionen zu machen, die trotzdem die Leute erreichen, die sie brauchen?
Exakt. Also wenn ich mir das nicht selber einfallen lasse, ich würde jedem raten, da mal selber drüber nachzudenken, wenn ich das nicht tue, brauche ich nur mal wieder jemanden von Microsoft einzuladen, denn die sind alle so ein bisschen gebrieft worden, dass das natürlich ein wunderbarer Opener, ein wunderbares Thema für ein Kundengespräch ist, auch gerade in Richtung auf die Cloud. Zeig mir was ich noch nie gesehen habe, was völlig neue Möglichkeiten für mein Business eröffnet. Und das ist natürlich was, wenn jetzt jemand von Microsoft kommt, dann wird er natürlich mit solchen Szenarien im Hinterkopf kommen und wird sagen, Mensch, wo kann das in deiner Umwelt eingesetzt werden? Wo könnte das für dich spannend sein?
Ja, ich habe schon gesagt, wir werden das wahrscheinlich auf der CeBIT an vielen Ecken sehen, weil das ein aktuelles Thema ist. Stichwort Industrie 4.0 war wahrscheinlich und ähnliches. Ja, Markus, das war mal wieder sehr erfrischend. Hat uns mal wieder auf dem Stand nicht nur von BI und SQL gebracht, sondern auch so ein bisschen mal, wie heißt das so schön,
Challenger Selling.
Sich mal mit, die Hörer mal mit Dingen zu konfrontieren, die sie eigentlich nicht erwartet hätten.
Ganz genau.
Ja, vielen Dank. Wir sehen uns auf der CeBIT.
Und da freue ich mich.
Danke fürs Gespräch.
Bis bald.
Ja, wir haben uns ein bisschen eingeschränkt, sonst wäre das Ganze noch länger geworden. 45 Minuten, aber ich glaube, das hat sich gelohnt, denn wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, habt ihr einen ganz guten Überblick bekommen über so die Entwicklung zum Thema Business Intelligence in Office 365. Und was ich natürlich auch ganz spannend fand, war dieses Thema Azure ML mit der Integration, so ein bisschen Internet of Things. Das ist ja auch etwas, was ich mir auf der CeBIT nochmal speziell angucken will. Ja, Shownotes wie üblich auf sharepointpodcast.de. Feedback könnt ihr auch dort geben als Kommentar oder schickt sie an sharepointpodcast@outlook.de. Wenn ihr in die Usergroups gehen wollt, schaut in den Veranstaltungskalender drin. Und ansonsten danke fürs Zuhören und Herunterladen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Grill. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.